Herzlich willkommen bei Diagnose Zukunft, dem neuen Podcast-Format mit Professor Jochen Werner. Professor Werner, ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und visionärer Vordenker für das Thema Smart Hospital, ist Ihr Gastgeber und beantwortet alle Fragen rund um die Corona-Krise. Alleine und mit Fachexperten. Seien Sie dabei. Der Podcast mitten aus der größten Metropole Deutschlands. Noch näher dran geht nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 10. Juni 2020. Mit weiterhin sehr wenigen stationär behandlungspflichtigen Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Essener Universitätsmedizin. In den letzten 3 Monaten stellten wir ja schon wiederholt fest, dass nicht wenige Patientinnen und Patienten Angst hatten, in ein Krankenhaus zu gehen, eben aus Furcht darum, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Dazu gehörten auch Herzkranke. Und genau zu diesem Thema habe ich mich mit dem Direktor der Essener Universitätsklinik für Kardiologie und Angiologie, Herrn Professor Tino Schrassaff, in diesem Podcast unterhalten. Mein heutiger Gesprächspartner weiß ganz genau um die Gefahr einer Herzerkrankung. Er selbst hat nämlich 3 Herzinfarkte in einem Jahr durch und überlebt. Es ist Dr. Gregor Gysi. Dr. Gysi war 12 Jahre Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und prägte die Politik nach der Wende wie kaum ein anderer. Bekannt ist Dr. Gysi auch für seine scharfe Zunge und gleichermaßen für seine rhetorische Versiertheit. Und genau darauf freue ich mich in dem jetzt folgenden Telefonat. Lieber Herr Dr. Gysi, Sie gehören unzweifelhaft zu den bekanntesten deutschen Politikern. Aber trotzdem würde ich auch Sie gerne zu Beginn unseres Gespräches bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen. Und vielleicht können Sie uns ja auch das eine oder andere verraten, was man noch gar nicht so über Sie weiß.
Ja, einen schönen guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Gregor Gysi. Ich wurde 1948 in Berlin geboren, bin also 72 Jahre alt, habe 2 erlernte Berufe, nämlich den Facharbeiter für Rinderzucht und Diplomjurist und übe zurzeit 4 verschiedene Tätigkeiten aus. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator. Und für einen 72-Jährigen reicht das aus.
Davon bin ich überzeugt. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einführung in ein Gespräch, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und ich glaube, es geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so. Kenne ich jedenfalls eine ganze Reihe von Personen, die immer sagen, dem Gysi höre ich wirklich gerne zu. Vieles von dem, was der sagt, stimmt eigentlich auch. Nur ist er in der falschen Partei. Wie kommen Sie mit solchen Aussagen eigentlich zurecht?
Ganz einfach, ich stelle dann immer die Gegenfrage, welches die richtige Partei ist und dann sagen die meisten, haben sie auch wieder recht.
Ja, dem ist gut zu folgen.
Es ist mir noch nie eine Partei genannt worden, also wenn ich die Gegenfrage stellte. Noch nie hat einer gesagt, na, sie müssten zu den Grünen gehen oder zur SPD gehen. Das verstehe ich. Die Leute stört meine Partei, aber die anderen stören sie eigentlich auch.
Ja, da mögen Sie recht haben. Beginnen möchte ich jetzt meine Fragen naturgemäß aus dem Bereich der Gesundheit. Ein Thema, das Sie persönlich im Jahr 2004 schwer getroffen hat. Sie hatten, ich meine, 3 Herzinfarkte und mussten sich in dem Jahr auch wegen eines Hirnaneurysmas operieren lassen. Wie haben Sie dieses Jahr in Erinnerung und wie haben Sie es vor allem geschafft, wieder zu so viel Energie zurückzukommen?
Tja, darüber denke ich auch immer nach. Also das war wirklich mein Krankheitsjahr. Ich war 2002 aus der Politik ausgeschieden bis 2005. Und meistens passiert das ja so, wenn man aus diesem Stress rausgeht, dass sich der Körper rächt, ne? Dass er dann sozusagen einen für das Leben davor bestraft. Aber das Schöne war, dass mein Herzarzt zu mir sagte beim ersten Infarkt, dass das nur der erste gewesen sei und dass noch weitere folgen werden. Und es gäbe 2 Möglichkeiten. Entweder würde ich sterben und dann würde beerdigt werden oder ich könnte danach jahrzehntelang pflegefrei sein. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich habe mich gerade für die 2. Variante entschieden. Dann mussten wir beide lachen. Und dann habe ich das absolviert. Zum Beispiel meinen zweiten Infarkt bekam ich, als ich gerade Reden bei einer Jugendweihe hielt. Die habe ich aber noch zu Ende gehalten. Das ist eigentlich unverantwortlich. Aber das liegt daran, dass ich so ein Zweckoptimist bin. Ich habe auch vor Operationen keine Angst, weil ich sage, die haben das ja gelernt, die werden das schon richtig machen. Natürlich weiß ich, dass das auch schiefgehen kann, aber daran will ich nicht glauben. Und das Interessante ist, dass ich dann nach der Gehirnoperation brauchte ich mehrere Monate, da durfte ich auch nicht Auto fahren und so weiter, bis wieder die Fremdworte und sowas klar waren in meinem Kopf. Also ich habe die dann falsch eingesetzt. Das heißt, man ist dann doch geschwächt und muss sich wieder aufbauen. Aber wenn es dir gelingt und wenn du dann, und seitdem hatte ich keine einzige ernstzunehmende Krankheit mehr, und das ist ja nun schon weit über 10 Jahre her, also 16 Jahre ist das her, dann wird man wieder agil, temperamentvoll, entschlossen, aber weiß eben, irgendwann geht es auch zu Ende. Deshalb habe ich ja meine Autobiografie mit dem Satz geändert, ich bin wild entschlossen, das Alter zu genießen. Das Problem ist nur, ich weiß noch nicht, wann es anfängt.
Gut, dann stellen wir jetzt fest, mit 72 noch nicht. Aber trotzdem gehören Sie, ja wie viele andere auch, zu dieser Risikogruppe oder einer Risikogruppe im Kontext der Corona-Pandemie. Hat Ihnen das Sorgen bereitet?
Nein, also komischerweise nicht. Wie gesagt, weil ich so ein Zweckoptimist bin. Außerdem gibt es zwei Dinge. Ich war kürzlich im Dom von Köln und da liegen ja in einem sehr schönen goldenen Gefäß die Gebeine der drei heiligen Könige, die als erstes Jesus Christus gewürdigt haben. Die kommen, glaube ich, aus Florenz, sind, glaube ich, gestohlen worden von einem Erzbischof, aber mit Genehmigung von Barbarossa. Und dann hat später ein Priester im Kölnischen Dom gesagt, dass die Gebeine von Heiligen immer dorthin gelangen, wo sie hingehören. Das finde ich einen sehr schönen juristischen Spruch, den habe ich mir gemerkt. Aber abgesehen davon, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an Folgendes. Mir ist gesagt worden, wenn ich unter den Gebeinen durchlaufe, bleibe ich gesund. Und natürlich bin ich durchgelaufen. Es gibt noch einen zweiten Umstand, den ich Ihnen sagen muss. Die Viren achten ja das Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht, dass ich immun bin. Punkt. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass ich die Krankheit nicht bekomme. Wenn ich sie dann doch bekomme, muss ich mit umgehen. Aber wenn ich die ganze Zeit Angst hätte, sie zu bekommen, mache ich mich selber fertig.
Da ist vieles Wahres dran. Im Jahr 2015, Sie hatten das gerade angesprochen, haben Sie in Ihrer Autobiografie angekündigt, etwas kürzer zu treten. Nun stehen Sie aber wieder als außenpolitischer Sprecher der Bundesfraktion der Linken auf der großen Bühne. Und wie kam es zu diesem Sinneswandel? War das neue Leben für Sie dann doch vielleicht ein bisschen zu ruhig?
Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Ich hatte reichlich zu tun, weil ich ja eben mehrere Berufe habe. Ich habe mehr als Rechtsanwalt gemacht. Ich habe an 3 Stellen als Moderator gewirkt, im Deutschen Theater in Berlin, in der Distel in Berlin und in Neuzelle im katholischen Kloster, also für eine Stiftung, die aber dort dann den Raum dafür hat. Das ist hochinteressant. Ich spreche dort mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Kabarettisten, natürlich auch mit Pianisten, aber auch mit Politikerinnen und Politikern. Und da erleben Sie mich so, wie Sie mich nicht kennen. Ich nehme nicht mehr als 10-15% der Zeit in Anspruch, weil ich im Kern nur Fragen stelle, weil ich neugierig bin. Und ich sage immer, wer nicht zuhören kann, kann auch nicht reden. Und dann kann ich zuhören. Also, ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte den Chef des Springer Verlages Döpfner. Der ist ja nun erzkonservativ. Ich bin links und mich interessiert, warum? Was ist in unserem Leben unterschiedlich gelaufen, dass er so geworden ist und ich so geworden bin? Und wenn man darauf neugierig ist, wenn man da interessiert Fragen stellt, dann erfährt man auch eine Menge. Also ich habe viele Lesereisen gemacht, weil die Leute immer also gerne hören, wenn ich dann mit jemandem über mein Buch spreche und was ich mir wobei gedacht habe etc. Ich hatte reichlich zu tun. Aber ich hatte auch politisch reichlich zu tun, denn ich war Präsident der Partei der Europäischen Linken. Das bedeutet ja immer quer durch Europa tätig zu sein. Nur im Bundestag, da hatte ich nur 2 kleine Aufgaben, nämlich als Vorsitzender der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Und deshalb habe ich am wenigsten in der Fraktion gesprochen, einmal im Jahr. Und ich habe zu ihnen gesagt, ich wollte auch über mein Ende nachdenken und so weiter. Das will nur aber die Parteiführung nicht und die Fraktionsführung nicht. Und als Stefan Liebig, unser außenpolitischer Sprecher, plötzlich aufhörte und sagte, er legt das nieder, der ist jetzt im Finanzausschuss, macht ganz andere Sachen, da kamen sie an mich heran und sagen, du wolltest doch immer eine Aufgabe im Bundestag haben. Ja, hast du eine. Und das ist kein Comeback, wie manche geschrieben haben, aber ich kann den Wählerinnen und Wählern in Treptow-Köpenick viel besser erklären, was ich im Bundestag zu tun habe. Und das interessiert mich auch. Außenpolitik hat mich schon immer interessiert. Und deshalb habe ich dann Ja gesagt, damit ich wieder eine Funktion im Bundestag habe.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Klarstellung. Sie haben in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass Pflegekräfte deutlich zu schlecht bezahlt seien. Es gibt ja viele Pflegekräfte, die auch ihren Beruf ganz aufgegeben haben. Denken Sie, dass dies weit überwiegend an der Bezahlung liegt oder sehen Sie auch noch andere Gründe?
Nein, also wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die klassischen Frauenberufe. In die Frauenberufe gehen Männer nicht, weil sie zu schlecht bezahlt sind. So einfach ist es. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der DDR erzählen, aber auch interessant, da wurden am schlechtesten Putzfrauen bezahlt. Und die Älteren gingen in Rente und Jüngere weigerten sich, diesen Beruf auszuüben, weil sie sagen, und dann noch so schlecht bezahlt und so eine schwere Arbeit. Und dann wurde irgendwie in Berlin gegründet der VEB Putzteufel, also der Volkseigenbetrieb Putzteufel oder so ähnlich hieß der. Und plötzlich verdiente man dort mehr, als durchschnittlich Facharbeiterinnen und Facharbeiter in der DDR verdienten. Außerdem bekam der Betrieb die Genehmigung, die gesamte Technik in West-Berlin einzukaufen. Haben die auch alles gemacht. Und ich schwöre es Ihnen, ich habe nie wieder eine Putzfrau gesehen, nur Putzmänner. Mit der modernen Technik schossen sie die Flure lang. Die einzige Frau in dem Betrieb war die Sekretärin, die wurde auch als letzte schlecht bezahlt. Und die Struktur erlebe ich heute genauso. Also sie mussten es überwinden, es war gar nicht so freiwillig, aber sie haben es überwunden. Und das erlebe ich heute, die Pflegerinnen und die wenigen Pfleger, die es auch gibt, die Pflegerinnen werden viel zu schlecht bezahlt, Hebammen werden viel zu schlecht bezahlt, Krankenschwestern werden zu schlecht bezahlt, Erzieherinnen in Kindertagesstätten werden zu schlecht bezahlt und die Lehrerinnen an der Grundschule auch, die ja weniger bekommen als Lehrer am Gymnasium. Und ich habe immer meine Zweifel, ob es nicht leichter ist, Deutsch in einer 10. Klasse zu unterrichten, als Kindern in der 1. Klasse das Lesen und Schreiben beizubringen. Aber es wird eben ganz unterschiedlich gewertet. Und das stört mich. Ich möchte die Frauenberufe dadurch überwinden, dass wir dort sehr gut ausbilden und deutlich besser bezahlen. Und bei den Pflegerinnen, wissen Sie, da geht es nicht um 5 oder 10%, sondern die müssen so etwa 50% mehr verdienen von dem, was sie heute bekommen. Denn wir beide hatten ja Gründe, dass wir nicht Pfleger wollen. Es ist nämlich eine knallharte Arbeit, die auch entsprechend gewürdigt werden muss. Dann brauchen wir mehr Pflegekräfte, damit die auch Zeit zu Gesprächen haben etc. Und wir dürfen aber nicht die Löhne einfach so erhöhen, das muss ich auch erklären, weil sonst die Pflegebeiträge zu stark anstiegen. Deshalb muss es hier ausnahmsweise zum Lohn einen staatlichen Zuschuss geben.
Ich glaube, es ist noch ein Punkt ganz wichtig, der auch in Diskussionen oft zu wenig bewertet wird. Das ist das ganze Thema der Wertschätzung, auch dieser Interprofessionalität, auch im Krankenhaus zwischen Ärzteschaft und Pflegeschaft. Und muss ich einfach sagen, und wenn Sie die DDR angesprochen haben, da war ja die Krankenschwester, Krankenpfleger, waren ja auch exzellent ausgebildet. Und ich denke, das ist so ein Punkt gewesen bei der Wende, wo die dort vorhandenen Pflegekräfte ja eigentlich in der Wertschätzung eher runtergestuft wurden. Und ja, aus heutiger Sicht ist man dann schlauer, aber man muss natürlich Konsequenzen ziehen.
Das Problem ist, jetzt reden alle davon, aber wie sieht es nach der Pandemie aus? Also ich werde bei dem Thema dranbleiben, weil ich glaube, dass wir wirklich etwas unternehmen müssen. Wir brauchen ja lauter Menschen aus anderen Ländern, weil wir selbst nicht in der Lage sind, die Stellen abzudecken. Und hinzu kommt noch, dass es sowieso schon zu wenig Stellen sind. Wissen Sie, dieses Rechnen auf Minuten bei der Pflege finde ich ehrlich gesagt völlig daneben. Das muss ein Beruf mit Zeit sein.
Das sehe ich genauso. Sie haben ebenfalls mehrfach darauf hingewiesen, dass Gesundheit keine Ware sei, die sich jetzt vornehmlich rechnen lässt, das ist genau das Thema, sondern Menschen gesund machen müsse. Und eine Ihrer großen Reden, die hatte ja als plakativen Titel Geld für das Gesundheitssystem statt für atomwaffentragende Kampfbomber. Da ging das um 18,5 Milliarden Euro für neue Kampfflugzeuge. Und meine Frage ist, wo sehen Sie neben dem Pflegenotstand weitere Defizite im Gesundheitssystem, die wir eigentlich überfällig optimieren müssten?
Also ich glaube, dass inzwischen doch hoffentlich die meisten begriffen haben, dass die Privatisierung der Krankenhäuser und die Schließung von Krankenhäusern ein Fehler war. Schon 2012 gab es ja eine Bundestagsdrucksache, dass es zu einer Pandemie kommen kann und was wir alles brauchen. Schutzmasken, Schutzanzüge, nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Politik wird immer nicht vorbeugend tätig, sondern immer erst dann, wenn etwas passiert. Es gibt übrigens weitere Berufe, die ich nicht erwähnt habe. Verkäuferinnen und Kassiererinnen spielen natürlich auch eine entscheidende Rolle. Alle haben jetzt plötzlich gemerkt, wie wichtig sie sind. Die werden natürlich auch schlecht bezahlt. Aber wir waren plötzlich auch angewiesen auf die ganze Logistik, also auf die Fahrerinnen und vor allen Dingen da wieder die Fahrer, das ist ja nur eher ein männlicher Beruf, von Lkw etc., sonst hätte ja das Ganze nicht funktioniert. Und Sie haben recht, die Wertschätzung hat sich, glaube ich, geändert im Denken und Fühlen vieler Menschen. Ich hoffe nur, dass diese Wertschätzung auch danach erhalten bleibt. Und hier müssen wir uns mal einen richtigen Ruck geben. Wissen Sie, nicht so eine kleinliche, sage ich auch den Gewerkschaften, nicht so 4-5% mehr. Wir brauchen eine andere Bewertung und eine andere Wertschätzung. Man muss sich selbst mal überlegen, wie man behandelt werden will, wenn man ein Pflegefall wird. Natürlich will keiner ein Pflegefall werden, ich auch nicht. Aber wenn, dann möchte ich doch menschlich und anständig behandelt werden.
Das ist das A und O. Ich habe es immer wieder gesagt, auch man muss immer bei Visiten sich ja vorstellen, dass man selbst im Bett liegt. Und wie möchte man selbst, dass jemand mit einem ein Gespräch führt? Und das Thema Krankenhaus, das Sie angesprochen haben, das ist natürlich eins, da könnten wir in einer schönen Diskussionsrunde mal uns unterhalten. Das eine Thema ist Privatisierung, da könnte ich auch einiges zu sagen. Das andere ist Krankenhausschließung. Ich glaube, in Deutschland ist ein großes Problem, das hat man auch jetzt bei dieser Corona-Pandemie gesehen, dass erstmal jeder alles immer machen kann. Und das, glaube ich, funktioniert auch nicht. Sie brauchen bestimmte Zentralisierung, Schwerpunktbildung etc. Aber ich will es jetzt nicht überstrapazieren. Ich würde gerne einen kleinen Schritt...
Nein, aber ich würde gerne kurz dazu etwas sagen. Also stellen Sie sich mal vor, es gibt für eine bestimmte Krankheit eine bestimmte Operation, aber nur 30 Menschen im Jahr erkranken an dieser Krankheit. Bei unserer Struktur würde das dazu führen, dass die teure Maschine, die 1 Million kostet, sagen wir mal, die wir dafür in den USA kaufen muss, als Beispiel, geht in 16 Bundesländer und in Bayern 2-mal, in NRW auch 2-mal, also 18-mal für 30 Operationen. Warum können wir uns nicht verständigen, dass es ein Krankenhaus, meinetwegen 2, gibt, aber nicht mehr, die diese seltene Operation durchführt? Denn dann gibt es dort Ärzte, die das öfter machen, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten also wachsen, die ganz andere Erfahrungen haben. Und solche Strukturen, dazu sind wir aus unerklärlichen Gründen zurzeit nicht fähig. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist aber, ich komme jetzt auch mal auf die DDR zurück, die übrigens immer eine ziemlich gute Ausbildung hatte, auch bei Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Aber wir hatten immer auf dem Lande die berühmte Krankenschwester, die mit einem Moped alles abfuhr. Das ist natürlich alles eingestellt und abgeschafft worden und fehlt heute. Und die wusste schon, wann sie einen Arzt holen muss und wann sie den Arzt nicht benötigt. Auch das ist sozusagen so ein interessantes Moment, das man sich hätte ansehen können. Und ich musste ja in meiner Rede darauf hinweisen, es stimmt nun mal, und ich habe auch sehr viel Kritik an der DDR, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber es war so, 1970 hat die Regierung der DDR lange vor der Weltgesundheitsorganisation, lange vor der Bundesregierung festgestellt, dass es zu einer Pandemie kommen kann. Und ein virologisches Institut in Ostberlin, in Berlin-Schöneweide, wurde beauftragt, das zu erforschen. Und das haben die gemacht und haben ein Konzept vorgelegt, wie man im Falle einer Pandemie vorgehen muss. Und 1990 bei der Herstellung der Einheit ist das Institut natürlich geschlossen worden, die Virologen wurden entlassen, das Konzept kam in den Mülleimer. Nun könnte doch mal jemand sagen, das war ein Fehler.
Also auch da stimme ich Ihnen definitiv zu. Das eine ist, gerade auch wenn wir eine Minderversorgung in ländlichen Regionen sehen, es muss nicht für alles eine Ärztin, ein Arzt kontaktiert werden. Das ist der eine Punkt. Und das andere mit den Spezialfällen, 100%ige Übereinstimmung. Es kann einfach nicht sein, dass es eben überall vorgehalten wird. Aber da tun wir uns schwerer als zum Beispiel die Holländer. Da sind bestimmte Krankenhäuser auf bestimmte Erkrankungen auch bestimmten Krankenhäusern zugeteilt. Und das Ganze ist ein Geben und Nehmen. Ja, wenn ich die eine Erkrankung dort schwerpunktmäßig mache, dann muss ich natürlich auch eine andere bekommen. Und ja, deshalb ist es eben komplex. Aber wenn wir jetzt die Gesundheit einen kleinen Moment verlassen und doch mal auf die Corona-Pandemie zu sprechen kommen, diese ganzen Maßnahmen, der Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, aus Ihrer Sicht waren diese Entscheidungen zumindest größtenteils richtig? Sie selbst haben gesagt, diese Notbeschlüsse sollten nach der Pandemie zurückgeführt werden. Und können Sie das nochmal erläutern, wie Sie das meinen?
Ja, also ja, ich will Folgendes sagen. Das Erste, was man mal feststellen muss, in der Regierung sitzt kein einziger Virologe. Und ich bin auch kein Virologe. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte es anders gemacht als Jens Spahn. Ich hätte ein Expertengremium gebildet von 10 Virologen, die sich auch alle widersprechen. Aber gute Leute, Experten etc., Frauen und Männer natürlich. Und dann hätte ich denen gesagt, ihr müsst euch immer einigen und mir einen Vorschlag machen. Und ich nehme nicht immer nur einen Herrn Droste, sondern ich wechsle das aus, wer neben mir sitzt und wir stellen immer vor, worauf ihr euch geeinigt habt. Und wenn ihr euch nicht geeinigt habt und es ganz konträre Auffassungen gibt, dann nehme ich 2 mit in die Pressekonferenz. Und dann sage ich dem Linken, sagen Sie mal, was Sie vorschlagen, der erklärt das, begründet das. Dann sage ich dem Rechten, sagen Sie mal, Sie wollen ja das Gegenteil und der begründet das auch. Und dann würde ich zu den Journalistinnen und Journalisten sagen, was würden Sie jetzt an meiner Stelle tun? Der eine sagt, ich muss die Maßnahmen ergreifen. Wenn ich das nicht mache, kriegen wir 100.000 Neuinfizierte und mindestens 2.000 Tote. Und der andere sagt, das ist Quatsch, das passiert alles nicht. Wenn ich mich nach dem zweiten richte und wir kriegen dann wirklich 100.000 Infizierte und 1.000 Tote, bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich mich nach dem ersten richte und der zweite hatte recht, bin ich aber für keinen Toten und für keinen Infizierten verantwortlich. Deshalb muss ich mich nach dem Szenario richten und kann mich nicht nach dem anderen richten, obwohl ich nicht weiß, was stimmt. Sehen Sie, und das hat unsere Politik verlernt. Es wird nicht erklärt. Die tun immer so, als ob sie selber die Virologen sind und ganz genau wüssten, was passieren muss oder nicht. Das würde ich nie machen. Ich nenne Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel. Der Trump hat das Paris-Abkommen zur Verhinderung eines Klimawandels verlassen. Und was sagt er? Er sagt, es gibt gar keinen Klimawandel. Also das ist hervorragend. Herr Trump hat ja, glaube ich, 20 Jahre Meteorologie studiert, dann war er noch mal 10 Jahre am Nordpol, 10 Jahre am Südpol. Also in Wirklichkeit hat er doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich weiß es wenigstens. Er nicht. Er denkt eben, er kann das wirklich beurteilen. Wenn er ehrlich wäre, hätte er gesagt, ich habe 5 große Konzerne, die darunter leiden. Die würden Profit verlieren, außerdem würden Arbeitsplätze abgebaut werden und das will ich nicht. Mir ist das ganz egal mit der Klimaveränderung, deshalb trete ich aus. Das wäre ehrlich. Und das fehlt. Wir brauchen mehr Ehrlichkeit, gar nicht so sehr in den Entscheidungen, sondern in der Begründung der Entscheidung. Und ich hätte eben nie so getan, als ob ich Virologe bin, sondern immer gesagt, vor welch schwieriger Situation ich bin. Ich hätte das transparent gemacht und dann können mir viel mehr Menschen folgen. Letztlich weiß ich auch nicht, was nötig war und was nicht nötig war. Mir wird der Unterschied zwischen Grippe und der Pandemie natürlich erklärt, weil man über die Grippeviren viel mehr weiß als über dieses Virus na und so weiter und so weiter. Das kann ich letztlich alles nicht beurteilen. Aber an einem bin ich sicher. Wir dürfen eine Pandemie niemals nutzen, um Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Und wenn man in der Not etwas beschließt und das damit erklärt, muss das rückgängig gemacht werden. Dafür werde ich allerdings mit allen Mitteln streiten. Und wir dürfen es auch nicht übertreiben. Corona ist schlimm, aber es ist nicht die Cholera und nicht die Pest.
Und ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen. Ich glaube, dieses Thema erklären, worum man was macht, das ist essentiell. Und ich hatte mich auch geärgert, als die Diskussion plötzlich aufkam, soll es jetzt eine Maskenpflicht in Deutschland geben? Und ich habe gesagt, meine Güte, warum kann jetzt keiner sagen, sorry, wir haben im Moment nicht genug Masken. Nehmen Sie vielleicht einen Schal oder wenn Sie was haben, machen Sie es. Aber es wurde argumentiert und überlegt und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist einfach schade, weil die Leute nicht so blöde sind, wie man immer annimmt. Die möchten das erklärt bekommen. Und das ist einfach schade. Man hofft, dass es anders wird. Aber ja, Sie haben es noch mal viel plausibler dargelegt.
Ich will Ihnen noch was sagen, ja, was mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Wir müssen wirtschaftlich unterscheiden. Die öffentliche Daseinsvorsorge ist zu unterscheiden von der übrigen Wirtschaft. Die öffentliche Daseinsvorsorge, das ist eben Gesundheit, das ist Bildung, das ist Energieversorgung, das ist Wasserversorgung. Also in Berlin haben wir ein Wasserwerk. Stellen Sie sich mal vor, das gehörte mir und ich brauchte mehr Geld. Da fiele mir doch eine Lösung ein, dieses Problems. Ich habe doch gar keinen Konkurrenten. Es gibt gar keinen Markt. Entweder nehmen die Leute das Wasser von mir oder sie haben gar keins. So, da Wasser lebensnotwendig ist, geht das nicht. Da muss es immer entweder öffentliches Eigentum gehen, zumindest aber eine öffentliche Verantwortung. Und das gilt jetzt auch fürs Wohnen, wenn die Mietpreise so enorm steigen. Wenn der Oberbürgermeister einer Stadt den Leuten mitteilen muss, ich kann für euch nichts tun, wenn ihr aus den Wohnungen rausfliegt, die Mieten nicht mehr bezahlen könnt, gefährdet er die Demokratie. Wozu will ich ihn denn, wenn er nichts tun kann? Aber was nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört, da, das ist mein Schluss aus der DDR, darf keinesfalls alles staatlich sein. Das kann zu einem kleineren Teil genossenschaftlich sein, wo es passt und im Übrigen privat. Und da müssen natürlich auch Konkurrenzregeln gelten etc. Nur die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumentinnen und Konsumenten müssen noch deutlich besser abgesichert werden, als es zurzeit der Fall ist. Aber da bin ich durchaus für Marktwirtschaft, also für marktwirtschaftliche Elemente, aber nicht in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Gesundheit, über die Gesundheit darf nicht der Markt entscheiden, sondern muss die Medizin entscheiden.
Wir hatten diesen Shutdown, das war ja relativ bundesweit einheitlich. Und dann kamen die Lockerungen, es kam ja der Föderalismus zu tragen. Die Synchronisierung oder Synchronisation der Bundesländer geriet etwas, ja, ich sag mal, aus den Fugen. Jetzt zuletzt der Vorstoß von Herrn Ramelow. Hat Sie das überrascht oder hatten Sie damit eigentlich gerechnet?
Es hat mich positiv überrascht, weil er hat so wenig Infizierte. Man kann doch nicht alle Bundesländer diesbezüglich gleich behandeln. Wenn es in einem Bundesland wie NRW viele Infizierte gibt oder in Bayern, müssen die sich anders verhalten als der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, wo es wenig Infizierte gibt. Aber abgesehen davon, das ist trotzdem spannend, wissen Sie, was Sie sagen? Und das ist auch interessant, denn solange die Regierung einheitliche, strikte Maßnahmen hatte, gab es eine Übereinstimmung mit der Bevölkerung bis hin zu 95%. In dem Moment, als die Lockerung begann, begann der ganze Zank, begann die Auseinandersetzung. Ist doch klar. Dann durften plötzlich die Friseurinnen und Friseure öffnen. Da bekam ich nur Briefe von Kosmetikerinnen und Kosmetikern, warum sie nicht. Dann durften die öffnen, dann bekam ich Briefe von den Fitnessstudios, warum sie nicht, etc., etc. Oder Läden bis 800 Quadratmeter. Mein Gott, mein Laden hat 850 Quadratmeter. Wieso darf ich nicht öffnen, etc.? Das fand ich auch spannend. In dem Moment, wo ein Spielraum beginnt, wo Angst abnimmt, beginnt auch der demokratische Streit.
So, und jetzt häufen sich diese sogenannten Corona-Demos. Und es werden mehr und mehr Anhänger, die auch von Verschwörungstheorien sprechen. Was halten Sie davon und wie gehen Sie damit um?
Also ich bin natürlich kein Verschwörungstheoretiker und ich weiß auch, dass die Reichswehr und andere Rechte versuchen, das Ganze zu instrumentalisieren. Ich weiß natürlich auch, dass da Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind, die damit nichts zu tun haben wollen, aber sie müssen höllisch aufpassen, wofür sie instrumentalisiert werden. Nur für die Politikerinnen und Politiker steht eine ganz andere Frage. Alle, die zu diesen Demonstrationen und Kundgebungen gehen, vertrauen der Regierung nicht. Sie vertrauen eigentlich der Politik überhaupt nicht. Und darüber müssen sich die Politikerinnen und Politiker Gedanken machen, warum man ihnen so misstraut. Und das hängt eben mit einer falschen Sprache zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Motive nicht transparent erklärt werden. Es gibt viele, viele Momente, die dabei eine Rolle spielen. Und dann stört die Leute auch, dass die Medien scheinbar gleichgeschaltet sind, fast alle so in derselben Richtung berichten. Das stört sie auch. Also es gibt da so viele Umstände, die dazu führen, dass das Misstrauen erwächst. Natürlich weiß ich, dass dort auch Dinge erzählt werden, die ich überhaupt nicht teile. Aber mich macht nachdenklich, dass so viele der Politik misstrauen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ja grundsätzlich ein Optimist. Ich frage mich jetzt immer, wie wird sich unser Land auch verändern durch diese Pandemie? Und vor allem, werden wir daraus lernen? Werden wir das dann vielleicht Gelernte auch eine Zeit lang behalten? Wie werden wir uns künftig aufstellen? Was haben Sie für ein Gefühl dabei?
Ja, es gibt wie immer im Leben Alternativen. Es könnte sein, dass wir nach der Pandemie solidarischer sind, dass wir unsere Grundrechte viel mehr schätzen, weil sie vorübergehend eingeschränkt oder entzogen waren, dass man plötzlich wieder weiß, was es heißt, sich unter freiem Himmel, und zwar auch zu 100.000 versammeln zu dürfen, auch was Meinungsfreiheit und vieles andere betrifft. Es könnte sein, dass wir begreifen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht auf den Markt gehört, im Unterschied zur übrigen Wirtschaft. Es könnte sein, dass wir plötzlich entdecken, dass wir nicht etwa die Mehrwertsteuer erhöhen dürfen, sondern um die Schulden zu zahlen, wir mal Steuergerechtigkeit brauchen, auch hinsichtlich der großen Banken und Konzerne und der wirklich reichen Leute. Es könnte all das sein. Also mit anderen Worten, wir könnten daraus lernen, vielleicht überwinden wir auch endlich die Frauenberufe, bewerten die ganz anders und es kann das Gegenteil passieren. Und das Gegenteil, ach so, und noch etwas, dass wir auch begreifen, dass natürlich vieles national geschieht, aber immer mehr nur multilateral entschieden und geklärt werden kann. Anders geht es gar nicht. Diese Krankheit muss eben international bekämpft werden. Ökologische Nachhaltigkeit kriegen wir nur international hin. Die soziale Frage ist inzwischen zu einer Menschheitsfrage geworden. So, es kann sein, dass wir das alles greifen. Und es kann das Gegenteil passieren, dass der Egoismus individuell und der nationale Egoismus zunimmt. Dass man sagt, woher kam die Krankheit? Aus dem Ausland. Also Mauer hochziehen, nichts damit zu tun haben. Und das versuchen ja einige. Das wird ein entscheidender Kampf. Also ich werde für mehr Demokratie streiten und werde das Argument, dass die Diktaturen effizienter sind, ablehnen. Erstens stimmt es nicht, aber selbst wenn es stimmte, ist das für mich noch gar kein Grund, autoritäre Strukturen einzuführen. Deshalb hoffe ich, dass die erste Variante geschieht. Aber da ich Realist bin, muss ich natürlich auch die Gefahr der zweiten Variante sehen.
Ja, absolut. Nun haben wir in den letzten Wochen viele Entscheidungen der Politik erleben können und befürwortet oder auch kritisiert. Dazu gehörte dann auch der Neustart der Fußball-Bundesliga. Sie als Ur-Berliner sind, wenn ich richtig informiert bin, Anhänger von Union Berlin. Wie bewerten Sie jetzt die ersten Erfahrungen mit diesen Geisterspielen?
Ja, es sind eben wirklich Geisterspiele. Und bei Union merkt man das ganz deutlich. Entschuldigung, die brauchen ihr Publikum. Ja, das spornt doch auch eine Mannschaft an. Man darf diese psychologische Seite nicht unterschätzen. Ich war beim Spiel 1. FC Union, oder besser umgekehrt, Bayern München gegen 1. FC Union im Allianzstadion in München. Ich saß hinter Uli Hoeneß. Der konnte zweimal aufstehen und klatschen, weil sie zwei Tore geschossen haben. Ich konnte nur einmal aufstehen und klatschen, weil wir ein Tor geschossen haben. Aber zwei Sachen haben mich begeistert. Das erste war, dass die Anhänger von Union im Allianzstadion immer lauter waren als die Anhänger von Bayern München. Da konnte man denken, man ist in der alten Försterei. Und das zweite war, dass die Fans sich mochten, gegenseitig. Die haben sich die Schals ausgetauscht. Also nichts, was man sonst hört mit Aggression und so. Völlig andere Atmosphäre. Das gefällt mir. Natürlich wäre ich gerne wieder zu dem Spiel gegangen, Union Hertha. War ich ja beim ersten Spiel in der alten Försterei. Nun hat Union leider jämmerlich verloren, 0-4. Aber da habe ich eben gemerkt, ja, Geisterspiele. Es gibt natürlich Mannschaften, die das besser können, aber es gibt auch Mannschaften, denen fehlt dann das Publikum und damit der Ansporn.
Man spürt richtig, Sie sind mit dem Herzen dabei beim Fußball. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das sahen, wie Herr Hopp in Hoffenheim im Stadion so attackiert wurde, wie er am Schluss vor den Fans dort stand. Also mich hatte das sehr bewegt.
Ja, das ist auch sehr bewegend. Ich lehne natürlich diese Gewalt ab. Ich finde sie auch schrecklich und da müssen wir auch viel entschiedener eingreifen. Ich meine, wir haben ja auch in Berlin ein Problem. Die Fans von Hertha und von 1. FC Union mögen sich nun überhaupt nicht mehr. Das war mal zu anderer Zeit anders und da habe ich gesagt, da muss ein gemeinsamer Sprecherrat gebildet werden. Sie müssen miteinander reden, man muss da was aufbauen, damit dieser Hass abgebaut werden, der furchtbar ist. Übrigens ist auch interessant, mir hat ein Psychologe erklärt, dass nach dem Krieg, wenn die Männer aus dem Krieg kommen, dann haben die so die Nase voll von Gewalt, dass sie überhaupt keine Aggression billigen. Und wenn man so lange im Frieden lebt, entstehen neue Aggressionen, die sich dann wiederum im Stadion abspielen. Da hat mir ein anderer Psychologe auch was erklärt. Der hat gesagt, im Eishockey, die Fans sind ja überhaupt nicht gewalttätig. Und der hat mir gesagt, das liegt daran, dass die Spieler sich unten auf dem Eis hauen. Und das baut alle Aggressionen ab. Im Fußball dürfen sie sich nicht berühren. Es passiert aber doch, das sind dann auch immer gleich schlimmere Verletzungen. Und das staut die Aggression an. Kann alles sein. Trotzdem müssen wir mit den Leuten arbeiten, damit die Gewalt in den Stadien aufhört, weil das den Fußball auch in Verruf bringt. Das geht nicht.
Und jetzt werden wir sehen, jetzt sitzen alle zu Hause oder wo auch immer und schauen sich die Spiele am Schirm an, was das denn am Schluss wieder für Auswirkungen haben wird. Zum Ende meines Podcasts bitte ich den Gast immer um einige Worte an unsere Zuhörerschaft. Und als Mediziner denke ich da natürlich an die Patienten mit all ihren Sorgen und Ängsten. Und was können Sie denen raten, denen es im Moment nicht so gut geht oder die auch Leid in der Familie oder im Freundeskreis erleben?
Also wissen Sie, es ist immer sehr schwer, jemanden aus Leid, aus bestehendes Leid herauszuholen. Aber ich sage den Patientinnen und Patienten Folgendes. Sie müssen an sich selbst glauben. Sie müssen glauben, wieder gesund zu werden. Und zumindest dort, wo es die Hoffnung gibt. Und wenn Sie an sich glauben, dann können Sie das Leben auch wieder genießen, weil man jede Verbesserung des Zustandes genießt. Wenn Ihnen plötzlich etwas nicht mehr wehtut, was Ihnen gestern noch wehtat, das müssen Sie genießen können. Dass Sie sagen, schon wieder geht es mir ein Stück besser. Und ich weiß natürlich, dass es Menschen in einem bestimmten Alter gibt, die dann auch bereit sind zu sterben. Und denen wiederum wünsche ich, dass sie einen so schönen Abschied finden, dass es ihnen dann leichter fällt, diesen Abschied auch zu nehmen. Das ist aber auch eine große Verantwortung der Angehörigen und der Freundinnen und Freunde, damit richtig und sensibel umzugehen. Das ist alles nicht so leicht, wissen Sie. Wir alle haben das nicht gelernt. Wir alle kommen in Situationen, wo wir uns angeblich professionell verhalten sollen, ohne je ausgebildet zu werden. Es gibt noch was, was die meisten von uns machen, ohne ausgebildet worden zu sein. Kinder erziehen. Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Und dann überträgt man so, was man so von den eigenen Eltern mitbekommen hat, etc. Also, das heißt, wir haben zum Teil eine viel größere Verantwortung, als wir es ahnen. Und wir müssen alle versuchen, der gerecht zu werden. Und ich wünsche Ihnen allen eine Genesung, und zwar eine solche, dass Sie das Leben wieder genießen können.
Das haben Sie wunderschön gesagt. Ich komme jetzt ganz zum Schluss noch einmal zum Titel des Podcasts, der heißt Diagnose Zukunft. Und bitte wagen Sie doch einen Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein wenig über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wie sind wir außenpolitisch jetzt aufgestellt? Wird die EU aus dieser Corona-Krise gut herauskommen? Und welche weiteren außenpolitischen Folgen und Entwicklungen erwarten Sie?
Also Deutschland muss begreifen, dass es ein geostrategisches Interesse nicht nur an guten Beziehungen zu den USA hat, sondern auch an guten Beziehungen zu Russland und China. Und wir dürfen uns dort nicht in die Gefolgschaft der USA begeben. Die USA führen einen Kampf gegen China nach dem Motto, wer ist die stärkste Weltmacht? Und China führt natürlich den Kampf auch umgekehrt. Und da dürfen wir nicht zerrieben werden. Also müssen wir unser eigenes geostrategisches Interesse erkennen und danach handeln. Ich bin für die europäische Integration, die im Augenblick gefährdet ist, weil die Solidarität nicht mehr besteht, weder bei den Flüchtlingen noch als der Süden in der Finanzkrise war, wo wir die ja nur gedrückt und gedrückt haben, Renten runter, Löhne runter und so weiter, sodass in Italien die Idee der europäischen Integration schon fast zerstört ist. Außerdem, ich war ja gegen die Einführung des Euro, weil wir keine politische Union hatten. Und ich habe gesagt, wenn man eine Integration über eine Währung versucht, gilt immer das billigste Angebot. Und ich habe gesagt, die Folge wird Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus sein. Leider hatte ich recht, aber nun haben wir den Euro. Und nun wäre es natürlich falsch, ihn abzuschaffen. Aber die Frage ist, wie mit dem umgehen. Und wissen Sie, dieses Motto, wir beide machen zusammen Konto auf. Und dann sage ich Ihnen, für die Schulden sind Sie zuständig, die Zinsen gehören mir. So läuft das eben nicht, verstehen Sie? Und das versuchen bestimmte Länder, auch unser Land. Und das geht nicht. Das müssen wir verändern. Also wir sollten streiten für eine solidarische, vernünftige europäische Integration, für ein besseres Verhältnis zu Russland und zu China. Und wir sollten natürlich auch streiten dafür, dass die Europäische Union ein Faktor in der Welt bleibt. Und nur wenn wir solidarischer miteinander umgehen, wenn wir mehr europäische Integration haben, ist die EU im Vergleich zu den USA, zu China und Russland ein ernstzunehmender Faktor. Und das wünsche ich mir, dass wir das werden. Und außerdem muss man in der Politik auch gelegentlich den Mut haben, mal Nein zu sagen. Also wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, Herr Trump, mir bestimmte Dinge sagte und ich wäre Kanzler, würde es mir sogar Freude bereiten, ihm zu sagen, no, Mr. President. Aber das trauen sich unsere Leute zu selten. Und außerdem habe ich eine Hoffnung, die nicht stark ist, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass wir einen neuen Präsidenten nach der Wahl im Herbst erleben können in den USA.
Lieber Herr Gysi, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihre ganzen Einschätzungen und auch Informationen. Und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass Sie noch ganz, ganz lange gesund bleiben. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und wünsche all denen, die zugehört haben, alles erdenklich Gute.
Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.